Hallo, mein Name ist Stefan Hanf. Das ist die Audioversion der Radiosendung namens Liedgut. Das heißt, es gibt gar keine Musik, sondern man hört uns nur reden. Manchmal auch mehr als in der normalen Radiosendung. Stefan, woran liegt das eigentlich?
Weil ich nicht singen kann. Oder ich könnte ja den Text singen.
Das Haldantop Festival Radio. Im Audiostream auf 674.fm. Live.
Hallo, mein Name ist Stefan Hanf und ich befinde mich wieder im Haldern-Pophaus zusammen mit Stefan Reichmann. Hallo Stefan.
Hallo Stefan.
Stefan, um mich herum Lagepläne, Essensmarken, Ausweise, auch Regenmäntel tatsächlich. Das Festival ist endgültig angekommen hier in Haldern, hat das ganze Haus hier eingenommen. Wie man vielleicht sehen konnte oder jetzt auch hören kann, wir haben diese Sendung vorproduziert, also am Donnerstag. Ist ja das Festival schon im vollen Gange, deswegen haben wir das jetzt schon aufgenommen. Stefan, wie geht es dir gerade im Moment?
Ich trinke gerade einen warmen Kakao, also eigentlich ganz gut. In Anbetracht der Tatsache, dass wir, ich sag mal, klimatisch gesehen im letzten Jahr das Gegenteil von dem hatten, was wir jetzt gerade haben, wissen wir, dass ein paar Dinge ja doch noch funktionieren. Und ja, wir werden jetzt gucken, was passiert. Bin eigentlich noch ganz zuversichtlich. Natürlich. Wie immer auf der Zielgeraden gibt es Absagen, da muss man improvisieren und hier und da. Funktioniert aber alles. Soeben habe ich entdeckt, dass mein Anspitzer wieder aufgetaucht ist. Das sind zum Beispiel so Kleinigkeiten, die freuen mich dann gerade. Und ja, sieht alles jetzt ein bisschen wüst aus, aber die Leute trudeln ein. Und mir fällt gerade auf, dass es doch mit Menschen zu tun hat. Und dass die Freude eigentlich mit jedem, der jetzt hier eintrudelt, wächst. Und dass man sich einfach auf Leute freut. Das ist ein Festival, wo die Leute zusammenkommen. Und deswegen bin ich eigentlich ganz zuversichtlich.
Wenn wir in dieser Sendung größtenteils wirklich nur über das Festival und auch über das Line-Up reden, in der Musikversion werden wir nur Musik hören, die tatsächlich auch an diesem Wochenende zu hören sein wird. Aber lass uns ganz kurz nochmal über das Wetter reden. Du hast ja in der letzten Sendung, diese Passage konnte man übrigens nur in der Audioversion hören, hast du ja prophetisch gesagt, du hast es gerade schon angeschnitten, jeder denkt über Sonnenschein nach, aber keiner über Regen.
Ja, das war nur ein Beispiel, weil wir uns mit Problemen beschäftigt haben. Da habe ich nur als Beispiel gesagt, wir alle haben noch diese Sonne und diese Hitze im Kopf vom letzten Jahr. Und so planen wir auch das neue Festival und können uns gar nicht vorstellen, dass aber das Wetter dann wieder ein ganz anderes sein wird. Und jetzt sieht es ja so aus, dass wir nicht das Wetter haben werden wie im letzten Jahr. Wir werden ein anderes Wetter haben. Aber ich kann mich auch gut daran erinnern, dass die Leute auch im letzten Jahr teilweise große Probleme mit der Hitze hatten. Und jetzt haben wir das Gegenteil und jetzt wollen wir mal gucken, wie sich die Menschen hier, in welche Richtung sie sich dehnen und sehen, keine Ahnung.
Also es macht ja den Vorbereitungen keinen Unterlass. Ich war tatsächlich auch schon auf dem Gelände. Es ist natürlich nass, klar, aber überraschenderweise, im Gegensatz zum letzten Jahr, steht eigentlich schon fast alles. Das Spiegelzelt stand schon, die Hauptbühne ist so gut wie fertig. Also dahingehend macht das Wetter ja keinen Strich durch die Rechnung.
Nee, es gibt ein paar sensible Gegenden, wo der Boden sehr aufgeweicht ist. Aber erstaunlicherweise ist vom Reitverein der eigentliche Reitplatz vor der Hauptbühne, der ist so gut präpariert worden, aufgesandet worden, dass er echt eine stabile Oberfläche hat. Aber wir haben natürlich auch noch Boden verlegt und wir gucken jetzt, dass wir natürlich so die Stellen alle noch begradigen und dass wir das natürlich auch so besucherfreundlich wie möglich eben auch zu machen. Aber das wird schon funktionieren.
Das Line-Up, über das wir jetzt auch ein bisschen reden wollen, du hast dir ein paar Künstler, natürlich nicht alle, das würde den Rahmen vollkommen sprengen, ausgesucht. Wieso hast du dich für diese Auswahl entschieden? Das war ja wahrscheinlich auch gar nicht eine einfache Auswahl.
Nee, das ist verflucht schwer gewesen, diese Auswahl, muss ich sagen. Aber im Prinzip mit Adam French in der Kirche fangen wir an. Das hat damit zu tun, weil er einfach auch selber noch vor zwei Tagen geschrieben hat, wie sehr er sich freut zu kommen. Und da, weil ich eingangs schon sagte, dass wir uns jetzt auf all die Leute freuen, die jetzt kommen, die so eintrudeln. Und er hat richtig Lust, wieder in der Kirche zu spielen. Und deswegen fangen wir mit Adam French an.
Es ist sogar der einzige Deutschlandauftritt, glaube ich sogar.
Richtig, der hat mich auch selber angeschrieben, weil er auf dem Weg zum Siegert ist und ob er nicht irgendwie noch mal in Halland spielen könnte. Und dann geht's mit den Mysterines weiter. Und die rutschen jetzt auch einen Slot später, so wie Emily Zoe, weil nämlich heute die Absage kam von Mick Flannery, was aber auch wirklich gute Gründe hat, weil mehr oder weniger ein Familienmitglied sehr, sehr krank geworden ist. Und insofern haben wir da völliges Verständnis für und drücken da allen Beteiligten die Daumen. Und jetzt ist man auf der Zielgeraden, jetzt löst man Probleme ganz pragmatisch. Und es sind viele kleine Dinge, die man jetzt irgendwie von links nach rechts schiebt und sagt, jetzt werden Scheidungen getroffen, die eigentlich ja, das macht auch Spaß, auch jetzt bei dem Wetter, wie man jetzt Dinge macht oder so. Jetzt versucht man eben die Dinge umzusetzen.
Bei so einem großen Line-Up ist es ja auch nicht ungewöhnlich, dass Bands absagen. Das passiert in den anderen Festivals auch. Wir haben auch mal darüber geredet, über dieses Thema in vorherigen Sendungen. Aber umso besser ist, dass man so ein großes Line-Up gefunden hat. War es einfach? War es schwer, das zusammenzustellen? Wie ist das eigentlich alles zusammengefallen?
Ganz ehrlich, das Programm zusammenzustellen für dieses 40-Jährige hat richtig Spaß gemacht. Und ich fand auch gut, dass manche Journalisten eben in diesem Line-Up erkannt haben, wo uns wirklich darum geht, dass wir eben jetzt hier nicht die Welt vorführen, sondern verführen. Und ich glaube, das wird uns auch gelingen. Die Motivation der Künstler ist gut. Ich glaube, wenn man, wie ich jetzt nochmal durch die Liste für diese Sendung gegangen bin, um zu gucken, welchen Querschnitt wir jetzt darstellen können, damit man auch sowohl die Vielfalt des Programms feststellt. Also wenn jetzt, ob Bingo Fury, Baby Volcano oder Butch Cassidy oder auch den Gaspar Klaus aus Frankreich und November Ultra und so Sachen. Das ist schon ein tolles Programm. Das ist mir eigentlich heute wieder klar geworden, was für einen Spaß das gemacht hat, das zusammenzubauen. Aber das dauert ja, das sind ja immer so Schichten. Und irgendwann dir das Ganze nochmal in so einer Totalen anzuhören, fand ich schon gut. Ich höre mir das ja immer wieder an, dass die Leute sagen, ja Stefan, das sagst du jedes Jahr. Aber das ist auch so. Ich empfinde das ja auch so. Das wäre auch dumm, wenn es nicht so wäre.
Eine Sache, die sich auch ein bisschen unterscheidet zum letzten Jahr, dieses Jahr sind wirklich wieder alle Festival-Locations, die es schon 2019 gab, wieder bespielt.
Ne, genau, wir haben das Jugendheim wieder dazu genommen, aber das Jugendheim ist so ähnlich wie damals wie den Dirty Projectors. Bombing Tiger nutzt dann am Mittwoch für ihre erste Probe hier und die brauchen den ganzen Mittwoch nochmal, um im Prinzip für ihre Europadaten so eine Art Generalprobe zu machen. Finde ich immer ganz gut. Wenn dann bist du oben im Jugendheim, dann guckst du die Generalprobe an und dann siehst du, in dem Jugendheim hast du früher deine Nikolaustüten gekriegt und den ganzen Kram und dann flippen da die Südkoreaner rum. Und damals bei Dirty Projectors fand ich das halt auch lustig, ne, weil ist so eine Verbindung, weißt du, da bist du groß geworden und ganz plötzlich spielt da irgendwie so eine Truppe und Proben da, das gefällt mir ganz gut. Auch, dass der Detlef dann da den Ton macht und so und auch dabei ist, irgendwie finde ich das ganz gut. Es sind ja Dinge, die gehören ja alle dazu. Die wird ja auch klar, wenn man jetzt das Blatt sieht zum Beispiel, dann siehst du, als hätte einer die Bühne 1984 in der Mitte durchgesägt, damit du all diese Schichten siehst, wie so eine Sachertorte. Du siehst ganz oben dieses Brett, dieses dünne Brett, was eine Spanplatte ist, die wir auf damals gekriegt haben von dem Schreiner. Darunter siehst du die, wirklich diese Sparren von dem Haus, was wir abgerissen haben. Darunter siehst du diese alten T-Masten, mit denen Strom oder Postkabel in der Weltgeschichte rumhingen, die bei dem Bauer Avatar lagen. Und darunter hast du den Unterbau mit so Gerüstmaterial von der Firma Schöttler. Und das Bühnendach ist ja mehr oder weniger von der Firma Schmidt-Enzmann erstmalig gebaut worden. Dirk Schmidt-Enzmann feiert ja dieses Jahr auch sein 40-Jähriges hier, weil er in Halle das erste Bühnendach gebaut hat. Und wir haben ja auch in das Blatt die Geschichte geschrieben, wie ich Dirk Schmidt-Enzmann eigentlich kennengelernt habe. Das war ja alles total abstrus in der Berufsschule in Essen. Und dann diesen Freund Joachim Radecki, der zu spät zum Unterricht kam und dann auf jeden Fall irgendwie dann den Dirk kennengelernt. Dann hat er sein erstes Dach gebaut und jetzt, der hat ja eine ganz andere Karriere gemacht als wir. Der ist ja ein riesen Unternehmen geworden, der sich auf Messen und was weiß ich nicht, spezialisiert hat, aber uns immer die treue Stange gehalten hat. Und wir haben bis heute keinen Vertrag mit ihm. Und diese Bühnen und diese Technik, wir sind ja mit ihm gewachsen, haben davon auch partizipiert. Und jetzt hat er sich überlegt, Haldern soll auch seine letzte Station sein, wo er dann Schritt zurücktritt im aktiven Geschäft. Und wir haben heute registriert, dass er im Prinzip für seine besten Kunden, die er nach Haldern eingeladen hat, baut er ja da hinten fast ein Haus im Backstage-Bereich. Alle fragen mich ja irgendwie, ist das eine zweite Bühne? Und meine ich, nein, das ist der Backstage-Bereich. Das ist die kleine Empfangshalle.
Ich habe ihn ja auch erlebt auf dem Platz und er fasst ja selber tatsächlich noch mit an. Also
ja, das ist ein Phänomen. Dirk Schmidt-Enzmann ist ein Phänomen. Das habe ich auch mehreren Leuten in den letzten Tagen erklärt. Ich habe es in den 40 Jahren nie erlebt, dass Dirk Leute zusammengeschissen hat vor allen anderen und vorgeführt hat. Sondern ist ein Typ, der sagt, ey, da müsst ihr anders machen. Nee, so geht das nicht. Dann klettert er selber hoch, macht das, aber führt ihn nicht vor. Genau, auch er macht das nicht. Und deswegen genießt er unter seinen ganzen Leuten auch einen unglaublichen Respekt. Und bei dem Wetter wie heute, gestern oder so, der ist immer dabei. Das ist ihm wichtig. Und das hat mich auch geprägt, der Umgang mit diesem Menschen, diese 40 Jahre. Das ist ein ganz wichtiger Mensch gewesen in diesen 40 Jahren.
Und er kann fast auf die Minute genau vorhersagen, wie das Wetter sein wird.
Das ist eine völlig unterschätzte Situation 2006 gewesen, weil er, der ist so ein Pragmatiker, der hat einen Pilotenschein gemacht, nicht weil er gerne fliegen wollte, sondern weil er relativ schnell, flexibel von A nach B fliegen wollte. Also sprich, er hatte damals, der hat sich da so reingesteigert in diese Bühnensystemtechnik, dass er auch Dinge, Patente entwickelt hat und hat damals mit der Firma in England Slick zusammengearbeitet. Und damit er schneller von Mönchengladbach nach, ich glaube, Manchester fliegen konnte, hat er einen Pilotenschein gemacht und hat sich einen Flieger gekauft und hat dann immer gependelt. Und dann kamen die ersten Großkunden. Und dann ist er, das fand ich alles total irre. Und dieser Dirk ist eben auch ein Teil dieser Erfolgsgeschichte in Haldern. Also ich kenne Leute, die sagen mir, Stefan, guck mal, was der einen Erfolg hat, was der für ein Unternehmen aufgebaut hat. Und dann siehst du, spiegelt sich auf der anderen Seite, ich sag mal, diese Laien-Schauspielschar oder diese Laien-Festivalveranstalter, die 40 Jahre dieses Festival gemacht haben. Aber auch in sich eine ganz andere Qualität, aber eben die Substanz, oder das ist völlig unterschiedlich zu bewerten, aber zwei interessante Geschichten.
Die auf jeden Fall, man merkt es schon, zusammengewachsen ist.
Ja, genau. Das ist ja eigentlich auch bei dem Festival immer so gewesen, da kamen ja immer Leute zusammen, wenn ich an Hein Focker denke, das war so ein freakiger Typ, weißt du, der hat mit Gallagher getourt, der hat mit Zappa getourt, der hat, der weiß so, der kennt die andere Seite, diese Künstlerperspektive. Dann hast du so Leute wie Hayü oder Dirk, das sind Leute, die entsprechen, die sind, was ja würden andere Leute sagen, ja, so spießige Typen, die sind unfassbar wichtig, weil die bauen dir Sachen, da kannst du dich drauf verlassen. Und wir haben da immer von profitiert, weil die Künstler immer gesagt haben, hier kannst du hinfahren. Das ist wirklich, also das ist zwar ein kleines Kaff, aber die Technik hier ist vom Feinsten. Und da kannst du auch bei Regen und Gewitter auf der Bühne stehen, da kriegst du keinen Stromschlag. Der hat ja 2006, deswegen habe ich das gerade erzählt, weil der einen Pilotenschein hatte, kriegt er die Wetterdaten aus Mönchengladbach. Und der hat uns auf die Minute fast genau gesagt, jetzt gleich kommt hier richtig Regen runter, und fing an, selbst mit seiner Crew die ganzen Stromverteilerdosen und die ganzen Starkstromleitungen alle hochzulegen auf Paletten, weil er sagt, da kommt richtig viel Wasser runter. Und 2006 sind wir ja dann zu Pizza geschwommen. Ich jetzt persönlich nicht, aber Leute haben sich den Gag erlaubt. Und es war so viel Wasser da. Aber er hat alles hochgelegt und die Show ging weiter. Das konnte ja keiner glauben. Also da waren Engländer, die haben mir gesagt, da waren Schweizer, die haben mir gesagt, dieses Festival wäre in der Schweiz abgebrochen worden, weil den Leuten ja alles um die Ohren geflogen worden wäre. Und dass das nicht passiert ist, natürlich unsere Leute. Also Faktor 1, die Feuerwehren aus der ganzen Region, auch die Feuerwehren aus den Käffern, wo wir damals im Fußball gegen verloren haben. Also das war richtig schön zu sehen, dass die alle hier uns unter die Arme gegriffen haben. Aber eben auch dieser Dirk mit seiner Truppe, wie die uns den Arsch gerettet haben, weil sie genau wussten, in dem Augenblick, was zu tun ist. Und das haben die gemacht. Wir wären auch gänzlich überfordert gewesen. Und da ist mir auch klar geworden, wie wichtig das ist, dass du diese Leute brauchst, die jetzt vielleicht nicht mit Frank Zappa eine Tüte rauchen oder was weiß ich, sondern die Leute, die einfach, weißt du, denen du vertrauen kannst, die ein unglaubliches Verantwortungsbewusstsein und ein unglaubliches technisches Know-how haben.
Ich glaube, das Stichwort ist Professionalität.
Ja, aber da habe ich auch eine Zwiespältige.
Genau, weil ja das Festival manchmal auch mit dieser, ich glaube, du hast es selber mal geschrieben, eine gewisse Naivität, der Blick auf die Jugend, aber in dem Bereich ist es ja genau das eben.
Da nicht. Musst du natürlich, aber da greifen wir ja auch eben auf externe Fähigkeiten zurück, bilden natürlich zwischen diesen Professionen und zwischen unserer Laienspielschar oder diesen Amateuren eben Brücken, so dass natürlich schon auch von links nach rechts Emotionalität wandert von der einen Seite auf die andere, aber eben auch diese Verantwortung von der anderen Seite wieder auf die andere. Das heißt also, wir befruchten uns. Und wenn Hayü und Hein Focker, die damals dann irgendwie eher Produktionsleiter, der andere Stage Manager, das brauchte ein bisschen, aber das sind richtig gute Freunde heute. Und wenn ich rückblickend jetzt unterwegs bin, sind das so Momente, wo ich sage, das gefällt mir richtig gut. Da haben sich eben Leute, so unterschiedlich sie auch waren, eben mit ihren Fähigkeiten verbunden. Und das ist natürlich auch ganz gut. Aber dieses so jetzt eben in diesem Schlamassel zu sehen, auf wen du dich verlassen kannst und was dann alles möglich ist, da wird dieser Organismus auf einmal unglaublich wach.
Und das Gute ist ja auch, dass diese Leute sehr lange dabei sind, aber man das Gefühl, dass da auch die Leute, die danach kommen, dass, ich nenne es jetzt einfach mal Erbe, mir fällt nämlich jetzt gar kein besseres Wort dafür ein, mit weitertragen.
Genau, dann ist dies ja zu beobachten. Der Dirk sagt ja, ich trete dann zurück. Der hat jetzt viele junge Leute auch vom Mediaspektrum jetzt dabei und ich habe da ein richtig gutes Gefühl. Vielleicht hören die nicht den ganzen Tag Musik, das ist aber nicht entscheidend, aber sie wissen, für was sie hier sind. Und die werden so rangeführt, man isst zusammen und Wetter ist nicht der Tollste, aber man macht die Dinge zusammen. Jetzt sehen wir mal, was jetzt daraus wächst in den nächsten Tagen. Ich sag mal auch, wie wetterresilient wir sind oder wie jeder wird da unterschiedlich mit diesen Mentalitäten umgehen, jetzt wieder mit, was, der eine ist feinfühliger, der andere, dem ist kalt und der irgendwann, auch da sind ja Jens und Stefan, die hängen ja schon seit letzter Woche Mittwoch auf dem Platz rum und es regnet und es tut. Und wie kommen die da alle raus? Was hauen die sich da in die Zukunft? Wo die freuen die sich drauf, dass die da jetzt durchkommen? Ne? Und da sind ja dann zwischendurch noch die Konzerte, auf die wir alle ein Jahr gewartet haben. Da sind wir wieder bei dieser wunderbaren Liste, bei Famous zum Beispiel. Da freue ich mich ja wahnsinnig drauf. Oder die Nummer von Bingo Fury, hat keiner auf Ruhe. Keiner weiß, was da nicht zu bedeuten hat. Unglaublicher Künstler. Glauk, dann mehr oder weniger ganz zum Schluss Nummer Susan O'Neill, die sogar spontan heute gesagt hat, sie versucht jetzt noch Flüge umzubuchen, weil Mick Flannery halt nicht spielen kann, dann noch bis Samstag zu bleiben. Also auch Künstler, die irgendwie jetzt versuchen, irgendwie noch was möglich zu machen, finde ich irgendwie ganz gut.
Es gibt noch einen Bereich vom Festival, das haben wir immer so mal ein bisschen beleuchtet, aber das wäre jetzt vielleicht auch mal der Punkt, darüber zu reden, und zwar die Produktion. Es gibt ja die Produktion einerseits, die das Ganze aufbauen, aber dann gibt es noch die Leute, die es koordinieren. Und was ja da auch immer interessant ist, wie viele Leute dann einmal im Jahr zurückkommen nach Haldern, um auch diesen Bereich hier am Laufen zu halten.
Ein super sensibler Bereich, weil das ist ja die Schnittstelle zwischen den Interessen der Künstler, die dann gebucht sind, aber dann müssen natürlich, die müssen dann hier hingelotst werden. Fliegen die, kommen die mit dem Bus, fahren die mit dem Zug, mittlerweile kommen auch Künstler mit dem Zug. Und dann muss das alles koordiniert werden, dass die zum richtigen Zeitpunkt auch hier in Empfang genommen werden. Welches Hotel haben die? Kommen die mit Backline? Brauchen die eine eigene Backline? Welche Backlines haben wir alle hier? Was können wir nutzen, damit wir nicht zu viele hier haben? Das ist ein unglaublich sensibler Apparat und auch sehr feingliederig und sehr kleinteilig. Und erstaunlicherweise machen das fast nur Frauen. Und sie machen das richtig gut. Also Alice ist so unser Brain bei diesen Dingen. Und die sitzt in Berlin gerade, die kommt jetzt erst Mitte der Woche, weil die da noch andere Sachen machen muss. Aber da gehen halt viele Dinge digital und wir haben jetzt auch eine neue Auszubildende, die auch relativ schnell Feuer gefangen hat.
Eine Sache, die ich jetzt am Ende noch erwähnen möchte, ich habe jetzt am Anfang der Sendung erwähnt, was für Sachen hier rumliegen, aber tatsächlich direkt vor mir liegt eine Kordmütze, die, es gibt ein altes Foto von dir, ich weiß nicht, wie alt das ist, das wurde dir mal über den WDR zugespielt. Das muss eins der ersten Fernsehinterviews gewesen sein, was du gegeben hast.
Ja, da war ich, war ich schon alt. Das war irgendwie Mitte 20 oder so. Ja,
und die Mütze, die jetzt vor mir liegt, die ähnelt sehr, obwohl da damals natürlich nicht Harlem Pop drauf stand, sehr der
Oakland Aces stand da drauf. Das war meine Lieblingsmütze, genau. Ich habe eigentlich nie wieder danach eine Kappe getragen.
Jetzt, heute habe ich dich das erste Mal mit so einer Kappe wieder gesehen.
Ja, weil meine Kinder mir die am Kopf gesetzt haben. Genau. Und was ein bisschen gemisselt hat.
Du hast vorhin das Blatt erwähnt, der ganze Bereich T-Shirts, Mützen. Und ich glaube, das ist eigentlich auch der erste Bereich gewesen, wofür du damals das allererste Mal federführend zuständig war. Du hast mir in der Sendung erzählt, dass du das erste Plakat gemacht hast, die ersten Tickets, aber irgendwann hast du auch mal das erste T-Shirt gemacht.
Nein, natürlich, das erste T-Shirt, die gestalterischen Dinge und dann kamen auch die T-Shirts und das war ja der Radecki, war ja der Typ, der und die ersten T-Shirts hier bei uns gemacht hat, der mir auch die Telefonnummer von Dirk Schmidt-Enzmann gegeben hat und das war halt ein richtiger Chaot, das mochte ich auch an ihm. Mit dem habe ich ja halt zusammen die Schriftsetzerlehre gemacht und am letzten Prüfungstag der mündlichen Prüfung sind wir mit seinem F4 auch auf der A3 liegen geblieben, weil er keinen Sprint mehr hatte. Das war typisch. Und das erste T-Shirt, was er für uns gemacht hat, war 88 und das war auch direkt seitenverkehrt, weil wir eigentlich bei uns in der Berufsschule immer das indirekte Druckverfahren war der Offset-Druck. Aber Siebdruck ist ja so ungefähr so ein direktes Druckverfahren. Und da kam der hier mit T-Shirts an. Das waren eigentlich nur 60 Stück oder, ne Quatsch, 32 Stück. Und die waren alle seitenverkehrt. Das war 88, als Element gespielt hat. Und dann kam ja auch mit der Geschichte der T-Shirts, kommt ja auch das erste CTS-Ding. Als wir CTS zum ersten Mal am Markt platziert wurde, das hatte noch nicht mit dem, da war das damals noch Marcel Afram und so. Und dann, die Geschichte ist ja bekannt, dann haben wir ein CTS Corrupt Ticket Selling Shirt gemacht. Mit vorne auf dem Bild haben viele immer, die wussten gar nicht, was für ein Bild das war. Dann ist die Trompete von Sven Regner in Haldern fotografiert. Haldern Pop hieß es noch nicht, das war noch damals Haldern 1990. Das T-Shirt. Und auf der Rückseite Corrupt Ticket Selling. Und vorne war die Trompete von Sven Regner. Und davon hat Marek Lieberberg dann jede Menge geordert, weil er damals nämlich auch kein Freund von CTS war. Weil sein ehemaliger Kompagnon nämlich federführend war, Marcel Afra.
Wann kam der Sprung, dass aus einem T-Shirt zwei T-Shirts geworden sind. Also es gibt schon relativ viele T-Shirts mittlerweile. Aber
ja, das ist eine echt gute Frage.
Aber man kann ja schon fast von Kollektionen reden.
Ja, aber das ist wirklich noch nicht so lange. Also dass wir mehrere T-Shirts gemacht haben, boah, ich glaube, das fing so an, so 2010, 2009. 2010 haben wir sehr schöne T-Shirts gemacht, die vier Jahreszeiten. Mit dem Eis, fand ich mit die besten T-Shirts überhaupt. Und zwar hatten wir ein frohes Fest mit einer Weihnachtskugel drauf vorne. Dann hatten wir Küsse den Tag mit einem Eis für den Sommer. Haben wir die Jahreszeiten im Prinzip übersetzt. Dann vielen Dank war der Herbst mit einer Birne oder einem Apfel drauf vorne, glaube ich. Und guten Morgen war der Frühling mit einem Frühstücksei, so aufgeschlagen. Fand ich super, die T-Shirts. Das war 2010, genau.
Und es war tatsächlich nie das Plakat, ne?
Das Plakat hatte auch Jahreszeiten.
Das Plakat war nie auf dem T-Shirt, weil das ist ja das, was klassisch.
Einmal ist es gewesen, weil wir sonst Stress hatten. Und dass die Zeichnung mit dem VW Käfer, der so bepackt ist, dass ein Freund von Sebastian damals aus Mainz gemalt hat, diesen Käfer mit diesen hochbeladenen Sachen. Ich meine, das wäre auch mal ein T-Shirt geworden. Aber sonst ist Plakat nie T-Shirt geworden. Ne?
Warum nicht? Weil das ist ja immer das, was.
Ja, aber weil wir uns ja immer noch streiten. Ich ertrage das ja manchmal auch ganz gut, wenn sich was nicht gut verkauft, aber trotzdem gut ist. Ein gutes T-Shirt muss nicht gut verkaufen, das verkauft sich irgendwann. Wir hatten mal ein T-Shirt, da stand drauf, wenn das Märchen die Liebe des Lebens nicht wert oder irgendwie sowas. Und dann ist dann hängen geblieben, hat keine Sau gekauft. Und dann 3-4 Jahre später, ganz plötzlich haben sie alle, war weg. Also die Klamotten, die wir gemacht haben, die sind nicht immer sofort verkauft worden. Wir hatten nochmal ein Kinder-T-Shirt, das fand ich auch richtig lustig. Habe ich dann von einem alten Lateinlehrer aus Bocholt, habe ich dann übersetzen lassen. Weil eigentlich war der Spruch, tausche Gummibärchen gegen Aufmerksamkeit. Und da habe ich mir gedacht, das kann man nicht machen, weil in der Regel Kinder-T-Shirts noch von den Müttern oder den Vätern bezahlt werden. Und wenn du dann so einen Vorwurf in so ein Kinder-T-Shirt packst, aber wir hatten so einen alten Holzschnitt mit so einem Kindergesicht. Und dann habe ich das in Latein übersetzen lassen. Und dann ist das natürlich im Latein nicht so einfach, Gummibärchen gibt es im Latein nicht. Da hieß das dann Bären, die süßen. Und das haben wir dann, aber das war trotzdem, das verkaufte sich auch nicht, aber das ist mittlerweile auch vergriffen. Also man muss da geduldig sein. Wir sind modisch nicht so richtig gut, aber irgendwann gehen die Dinger dann doch.
Du hast auch mal in einer vergangenen Sendung gesagt, wir verkaufen Tickets, um ein Festival zu machen. Was wären das Äquivalent zu T-Shirts und Merchandise?
Also bei Festivals ist es ja so, wir machen kein Festival, um Tickets zu verkaufen, sondern wir verkaufen Tickets, um ein Festival zu machen. Und so kann man das eigentlich auch auf T-Shirts ummünzen. Wir diskutieren natürlich jetzt auch mit anderen Leuten darüber, so, ja, dann sage ich dann, okay, dann was meint ihr denn? Dann sagt ihr doch einfach. Und da höre ich gerade bei Jüngeren doch öfter, ja, aber das will ja heute keiner mehr tragen. Und das muss, also das wird dann schon ein bisschen stromlinienförmiger. Ich finde manchmal, wenn ich sonst Spaß habe an dem T-Shirt, dann frage ich mich gar nicht, ob das verkauft. Zu meinem Leidwesen. Aber ich weiß, dass sie dann irgendwann doch alle verkaufen. Wir hatten ja mal ein T-Shirt, das fand ich super. Liedgut. Da ist ja heute die Radiosendung auch draus geworden. Der Trommelmann, den Mock gemalt hat, fand ich super. Mit so einem Typen, einer riesen Pauke läuft durch so ein Dorf, dann dachte ich immer an Jacques Tati. Und das ist dann diese Verbindung auch damals. Als Kind habe ich es geliebt, wenn die Kirmesleute in die Stadt, wenn das Fremde in unsere Stadt kamen. Das war so aufregend. Und dann dieser Jacques Tati-Film, der zeichnet ja auch nochmal um Land, der Postbote betrinkt sich und alles. Irgendwie die ganze Konstellation ist ja super. Und dieses T-Shirt hat mir so einen Spaß gemacht. Dieser dicke Paukenmann, der dann auf die Trommel haut und dann steht da oben ein Liedgut drüber. So, das ist in sich so ein Widerspruch. Vielleicht wieder. Aber das hat mir gefallen. Und das war der totale Ladenhüter am Anfang. Aber heute sind sie auch weg. Also, weißt du, so ab und zu mal welche siehst, die haben schon einen Kultcharakter. Oder das teilen wir uns. Oder wir haben mal T-Shirts gemacht, wo drunter stand, alles ist Kunst außer gestern. Und so ein Typ mit so einem Kupferstich, wie man sieht, wie ein Kater hat. Also so ein richtig merkwürdiges Shirt. Oder Öl auf Leinwand. Also, es gab wirklich, wenn man das mal, da kann man fast eine Sendung drüber machen. Und ganz oft ist es so gewesen, dass sie immer schlecht verkauft haben am Anfang. Da kannst du eigentlich wirklich eine Lanze drüber brechen. Aber da habe ich mich nie drüber geärgert, weil ich die trotzdem gut fand. Ich finde, ein richtig blödes T-Shirt zu machen, weil du weißt, okay, das ist blöd, aber das wollen die Leute, das wird mich ärgern.
Und es ist ja gleichzeitig immer relativ stark limitiert.
Ja gut, ich habe ja aus diesen Verkaufs-, aus den ökonomischen Niederlagen habe ich ja gelernt. Also ich habe mal ein schwarzes T-Shirt gemacht mit der Molekularsoziologie, wo sich dann diese ineinandergreifenden Kettenglieder sich in eigenständige Rechtecke verwandeln und dann auf einmal zerbröseln übersetzt so aus dieser Selbstständigkeit und Fertigkeit und man braucht nichts mehr und dann auf einmal fällt das alles auseinander. Das fand ich auch gut, aber davon habe ich nur 50 Stück gemacht und das hat, glaube ich, 12 Jahre gedauert, bis die 50 Stück verkauft waren.